In den USA, da haben eine ganze Menge Gemeinden so große Tafeln an der Straße stehen. So ganz, ganz große Anschlagtafeln, wo dann der Gemeindeleiter oder der Pastor irgendwas so ranschlägt mit verschiedenen Buchstaben, die man so ranstecken kann. Und da steht halt dann manchmal das Thema der kommenden Sonntagspredigt. Hier ein Beispiel. Weißt du, wie es in der Hölle ist? Komm und höre unseren Pastor. Gut. Das könnte so da stehen zum Beispiel. Mit welcher Erwartung kommst du in den Gottesdienst? Freust du dich? Bist du gespannt auf die Predigt? Willst du vielleicht einfach gerne singen oder einfach stille sein? Suchst du vielleicht Begegnung? Willst du lieber zurückgezogen teilhaben und dann einfach ruhig gehen, weil es dir gerade danach ist? Bist du vielleicht gerade ziemlich lustlos hier, weil dich jemand gezwungen hat? Was soll der Gottesdienst am Ende bewirken? Für dich, für uns, für andere? Was trägt der Gottesdienst aus? Was erhoffst du dir? Ich will euch innerlich in eine Situation mit hineinnehmen, in der das genauso lief, 600 Jahre vor Christus am Tempel in Jerusalem. Die Leute kommen dahin. Am großen jüdischen Tempel in Jerusalem, damals hieß es das Südreich der Juden, das war schon lange vorher geteilt worden in einen nördlichen, kleineren Teil und einen großen südlichen Teil. Im südlichen Teil liegt, in dem Südreich liegt halt der Tempel in Jerusalem. Und hier hat sich schon seit ein paar Jahrhunderten bewährt, dass viele Menschen da ständig hinpilgern, beinahe jeden Tag, und dort Gottesdienst feiern. Was Besonderes, da extra hinzufahren zu dieser Zeit damals. Und es gab auch im Nordreich einen eigenen heiligen Treffpunkt, ein eigenes Heiligtum. Das war allerdings schon 100 Jahre lang zerstört. Also das Nordreich war verloren worden in einem Krieg und die Stadt Shiloh war zerstört, in dem das alte Nordreich-Königtum lag. Und jetzt, in dieser Zeit, wo sich die Leute da treffen in Jerusalem am Heiligtum, passiert Folgendes. Und jetzt hätte ich gerne einen Predigtext. Jeremia spricht zum Volk. Im Anfang der Regierung Jojakims, des Sohnes Joschias, des Königs von Juda, das ist das Südreich, erging vom Herrn dieses Wort. So spricht der Herr: Stell dich in den Vorhof des Hauses des Herrn und sag zu den Leuten, die aus allen Städten Judas kommen, um sich im Haus des Herrn niederzuwerfen, alles, was ich dir, ihnen zu verkünden, aufgetragen habe. Kein Wort sollst du weglassen. Vielleicht hören sie und kehren um, jeder von seinem bösen Weg, sodass mich das Unheil reut, das ich ihnen wegen der Bosheit ihrer Taten zugedacht habe. Sag also zu ihnen: So spricht der Herr, wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, wenn ihr nicht auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, hört, die ich zu euch sende, unermüdlich sende, obwohl ihr nicht hört, dann verfahre ich mit diesem Haus wie mit Shiloh und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde. Die Priester, die Propheten und das ganze Volk hörten, wie Jeremia diese Worte vor dem Haus des Herrn vortrug. Als Jeremia alles gesagt hatte, was er im Auftrag des Herrn vor dem ganzen Volk zu verkünden hatte, ergriffen ihn die Priester, die Propheten und alles Volk und schrien: Du musst sterben. Warum prophezeist du im Namen des Herrn? Wie Shiloh wird es diesem Haus gehen und diese Stadt wird verwüstet und entvölkert werden. Das ganze Volk rottete sich beim Haus des Herrn um Jeremia zusammen. Als die Beamten Judas von diesen Vorgängen hörten, gingen sie vom Königspalast zum Haus des Herrn hinauf und setzten sich am Eingang des neuen Tempeltors nieder. Die Priester und Propheten sagten zu den Beamten und zum ganzen Volk, dieser Mann hat den Tod verdient, denn er hat gegen diese Stadt geweissagt, wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt. Jeremia aber erwiderte allen Beamten und dem ganzen Volk, der Herr hat mich gesandt, damit ich als Prophet gegen dieses Haus und diese Stadt alle Worte verkünde, die ihr gehört habt. Nun also bessert euer Verhalten und euer Tun und hört auf die Stimme des Herrn, eures Gottes, dass sich der Herr des Unheils gereut, das er euch angedroht hat. Das ist schon irgendwie eine unerwartete Szene, die einem Volk auf dem Weg hin zum Gottesdienst so ereilen kann. Einer steht vorm Türeingang und sagt, das wird hier zerstört werden, wenn ihr nicht richtig handelt. Der Prophet warnt das Volk, das Feiervolk, das fromme Pilgervolk, dass es auf Gott vertrauen und auf ihn hören soll, weil sonst oder weil eine schwere Zeit und eine kriegerische Belagerung Jerusalems direkt bevorsteht. Und wer hört ihm zu? Genannt werden verschiedene Personengruppen. Genannt werden zuerst nur die Priester, die Propheten und das fromme Pilgervolk. Also die, die sowieso am Tempel sind und Lust darauf haben, dort zu sein oder sich gezwungen fühlen oder irgendwas erwarten vom Gottesdienst. Also die Frommen. Und die werden sauer, wollen ihn töten lassen, wollen nicht hören, was er von Gott her zu sagen hat, nämlich bessert euer Verhalten und das, was ihr tut. Vielleicht sind sie verwirrt, was das jetzt gerade soll. Sie sind ja auf dem Weg zum Gottesdienst. Eine weitere Gruppe, die das Ganze etwas ernster zu nehmen scheint und nicht so negativ reagiert, sind die staatlichen Beamten. Die kriegen es irgendwann mit und kommen vom Regierungssitz hoch zum Tempel. Kommen später dazu. Eigentlich erstaunlich, dass gerade die Staatsmänner dem Geistlichen, dem Propheten zuhören. Sie hören sich an, was Jeremia zu sagen hat und sie bleiben still. Sie reagieren gar nicht. Sie haben wahrscheinlich viel mehr politischen Weitblick als das religiöse Volk. Denn tatsächlich steht die nächste Großmacht zu dieser Zeit in den Anfängen des Königs schon vor der Tür Jerusalems. Also dieser König, der hier gerade als neu genannt wird, der ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht 1-2 Jahre erst an der Macht. Und wieder nur 2-3 Jahre später gibt es Kämpfe um Jerusalem. Also die sehen schon ein bisschen mehr. Die haben von Politik ein bisschen Ahnung. Die ahnen also, hier ist irgendwas im Schwange und selbst der Mann Gottes geht mit und denkt vor und sagt, Leute, kehrt um. Und die Frommen, die sind empört, weil ihnen ihr Gottesdienst madig gemacht wird. Wenn ihr nicht umkehrt, geht es euch wie Schilo. Im zerstörten Schilo stand lange nach der Wüstenwanderung, und die ist ja zu dem Zeitpunkt, lass mich kurz rechnen, auch schon wieder so 600 Jahre her oder 500. Da stand also ungefähr 400 Jahre lang die Stiftshütte, die die Israelis, also die Israeliten, mit auf der Wüstenwanderung hatten. Die haben sie in Schilo aufgestellt. Das war das Heiligtum im Nordreich. Und Jeremia sagt jetzt, auch der Tempel, der viel größer, viel teurer war, der viel größeres Heiligtum ist, viel, also ganz, ganz tolles Zentrum, das soll zerstört werden. Wenn ihr nicht umkehrt von euren ungerechten und schlechten Taten. Da werden sie sauer, die Gottesdienstbesucher. Warum soll denn der Tempel zerstört werden? Wir wollen doch hier unseren Gottesdienst feiern. Und das ganze Interesse der Leute, der Propheten und der Priester liegt auf ihrem persönlichen Gottesdienstbesuch, auf den sie sich ja so lange vorbereitet haben, aber weiter wollen sie nicht denken, offenbar. Und Jeremia bleibt hartnäckig, obwohl sie ihm ins Gesicht schreien, wir bringen dich um, wenn du jetzt nicht still bist. Ich kritisiere eure Taten. Ihr kommt zum Gottesdienst in den Tempel nach Jerusalem, aber ihr lebt nicht nach den Weisungen Gottes. Der Gottesdienst wird so abgehalten, wie es richtig ist. Ja, eure religiösen Handlungen entsprechen den Weisungen der jüdischen Gesetze, aber eure alltäglichen Handlungen entsprechen nicht mehr den Weisungen Gottes. Ich will mal langsam einsteigen und fragen, stehen wir heute vor ähnlichen Herausforderungen? Ich habe jetzt an der Stelle gefragt, will ich jetzt brandmarken, was ihr tut oder nicht tut? Nee, ich will ein bisschen andere Wege gehen. Ich möchte ein bisschen hinterfragen und vor allem auch mich selbst. Wozu dient mir der Gottesdienst? Warum komme ich hier hin? Dient uns der Gottesdienst als kleine Abschottung oder Ablenkung vom Alltag mit seinen Sorgen? Ablenkung, ein Motiv. Wie kommst du in den Gottesdienst und was erwartest du hier? Willst du fliehen vor dem, was dir die Welt da draußen gerade anbietet, an Krieg und an drohenden Gefahren, an Überforderungen? Oder willst du aus diesem Gottesdienst vielleicht rausgehen, wirksam werden in dieser Welt, weißt aber gar nicht wie? Das sind Fragen, die mich gerade beschäftigen. Ich erlebe in mir einige Spannungen in dieser Zeit. Auf der einen Seite komme ich in den Gottesdienst und ich gehe ins Gebet, ich gehe in den inneren Austausch mit Gott und vielleicht auch anderen Menschen. Und ich bete Gott an und erbitte seinen Frieden für die Menschen im Krieg. Das ist das Hoffnungsmoment, was ich so empfinde und suche im Gottesdienst. Auf der anderen Seite mache ich mir Gedanken und ich will jenseits von Gebet auch Wege finden, was ich praktisch tun könnte und überlege, ob ich überhaupt etwas tun kann. Ich erlebe also, dass Beten und Tun manchmal in so einer Spannung stehen und sich für mich schwer zusammenfinden lassen. Dazu kommt noch eine andere Spannung. Ich habe in den letzten Monaten innere Veränderungen erlebt. Noch vor 4 Jahren, da war ich bedingungsloser Pazifist. Ich kann mich erinnern, dass wir auf dem Pastorenkonvent, da wo die ganzen deutschen Pastoren hinkommen, alle 3 Jahre. Und da war jemand eingeladen, der ein Militärseelsorger, der sich also ein Pastor, der in der Bundeswehr arbeitet und da halt mit Soldaten spricht, der verzweifelt uns Pastoren versucht hat beizubringen, dass eine Armee nicht sinnlos ist. Ja. Aber 90 oder noch mehr Prozent aller Pastoren so, nein, kämpfen, total schlecht und so. Und wie dieser Militärseelsorger sagte, Leute, ihr lebt in einer Traumwelt. So funktioniert die Welt nicht. Und das war damals eine Spannung, wo ich aber gesagt habe, ach komm, heute, seit ein paar Monaten, geht es mir da irgendwie anders. Ich kann mir ein Leben in Europa ohne Waffen und ohne Gewalt irgendwie nicht mehr vorstellen, weil ich jetzt irgendwie merke, wenn man jetzt nicht dagegen hält, gegen das, was auf uns zurollt, dann wird es schlimmer. Und das ist eine innere Spannung für mich. Ja? Also wie will ich damit umgehen? Ja, wenn der Krieg vor der Tür steht, dann ändert sich manche Sicht, aber wie passt das jetzt zu meinem christlichen Glauben und zu meinem Empfinden und meinen Erwartungen vom Gottesdienst für mein Leben? Ich feiere doch im Gottesdienst, dass Gott den Menschen nahe kommt. Gott wurde Mensch, ist mir nahe. Er wird für mich fassbar, das Leben wird für mich fassbar. Die Liebe Gottes wird in Christus sichtbar. Ich sehe in Jesus Gottes Liebe. Und diese Liebe darf ich empfangen und ich soll dann auch Liebe üben. Das ist das, was ich doch kultivieren will in meinem Leben und wenn ich im Gottesdienst bin. Wie kriege ich aber das jetzt alles zusammen? Ist der Gottesdienst der Rückzugsort von der Realität, sodass es schon okay ist, dass der Gottesdienst ganz anders läuft als das, was ich vorher tue und nachher tue? Geht das auf? Ich glaube nicht. Was mache ich dann? Vermeide ich lieber den Gottesdienst, weil er ja so viele Fragen aufreißt in letzter Zeit? Ich glaube auch nicht, dass es ein Weg ist. Ich glaube eher, dass unsere Zeit mit ihren Umständen so manche Frage aufreißt. Ich glaube nicht, dass der Gottesdienst schuld ist, dass ich Spannungen in mir erlebe. Ich glaube fest, dass der Gottesdienst der Ort bleiben muss, an dem wir unserem lebendigen Gott begegnen und erwarten sollten, dass er uns stärkt für da draußen. Wir müssen, ich meine, es ist immer schwierig zu sagen oder als Pastor von vorne zu sagen, was ihr müsst. Ja, deswegen sage ich es mal bewusst, dass es schwierig ist. Ich sage es trotzdem, formuliere es trotzdem so. Wir müssen uns im Sinne Jeremias, von dem ich im Text gelesen habe, wir müssen uns im Sinne Jeremias die eine Frage stellen: Wie kommt die Freude und die Hoffnung des Gottesdienstes in unser Tun und hat Auswirkungen auf unsere Welt? Und hier habe ich eine Verbindung wahrgenommen zwischen den Pilgern von damals und unserem Gemeindedasein von heute. Das Brunnenbild von vorhin, das greife ich jetzt auf. Ich sage es nochmal für die Aufnahme. Der Brunnen, von dem, der ihn anschaut, denkt, oh, du fließt und fließt und du gibst und gibst und wie geht das nur und das ist ja toll. Und der Brunnen sagt, ja, nee, ich gebe nur weiter, ich kriege aus einer Quelle. Hätte Jeremia das Brunnenbild verwendet, dann hätte er den Leuten das folgendermaßen vielleicht vorgeworfen. Ihr wollt schöne Brunnen sein. Der Gottesdienst ist schick, ihr fühlt euch fromm und richtig, aber ihr wollt nicht ernsthaft, dass etwas über euch hinausfließt. Ihr wollt euch speisen lassen von der Quelle, aber dann höchstens das bisschen, was euch füllt, als Andenken behalten und dann irgendwie alleine weitergehen. Ob irgendwas von Gottes Gegenwart und Gottes Leben aus euch rausfließt, zu anderen Menschen und in diese Welt, ist euch egal. Ihr sollt aber tun, was Gott von euch fordert, sonst geht es schief. Vielleicht hätte Jeremia so dieses Brunnenbild gedeutet oder benutzt. Und vielleicht ist es heute angebracht, dass wir über uns nachdenken. Oder dass du über dich nachdenkst an der Stelle. Es ist eine Anregung. Denn wir müssen an dieser Stelle auch, finde ich, einfach ernst nehmen, dass der Prophet hier zwei Dinge wieder zusammenbringt, Gottesdienst und Leben. Und nicht einfach so, als wäre es jetzt mal wieder dran oder so, sondern weil jetzt die Krise besteht, außerhalb von Leben und Gottesdienst. Oder vielleicht doch gerade, dass die Krise in das Leben und in den Gottesdienst hineinwirkt. Also, der Prophet bringt Gottesdienst und Leben wieder zusammen, weil sie gerade in der Krise dringend zusammengehören. In der Krise gehören Gottesdienst und Leben eng zusammen. Die Begegnung mit Gott nährt uns für die Krise. Dort draußen hast du als Kind Gottes deinen Platz für deine Aufgabe. Und jetzt kommst du. Überleg dir, wie du dich in unseren angstmachenden Zeiten verhalten willst. Ich gebe euch was an die Hand. Eine biblische Bemerkung, die mir zuerst eingefallen ist und die für mich auch so eine Art Kompass darstellt, finde ich im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Das ist für mich eine große Weisheit, die ziemlich kurz formuliert ist, die aber mal mehr und mal weniger leicht umzusetzen ist. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Also ich sage es nochmal, wo die Liebe regiert, da hat die Angst keinen Platz. Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber die Liebe überwindet alles. Das ist die Hoffnung, die in diesem Satz steckt und die Überzeugung, dass Liebe überwindet. Als nächstes frage ich mich natürlich, wo und wie ich das anwenden soll. Und da höre ich Jesus, der mir sagt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst und liebe sogar deinen Feind. Und das ist vielleicht die Herausforderung für mich heute, wenn ich an manches denke, was mir wirklich gegen den Strich geht. Liebe deinen Feind. Aber ich will auf das vertrauen, was Jesus sagt, und dieser Sendung nachgehen. Denn diese Sendung hinaus in die Welt, die darf nicht im Gottesdienst bleiben. Gerade in einer Zeit, in der in uns allen irgendwie Ängste und Unsicherheiten auch einen Platz einnehmen. Da soll der Gottesdienst der Ort sein, der uns für den Alltag befähigt und stärkt. Gott sendet dich, um in der Welt seine Liebe praktisch zu zeigen, praktisch werden zu lassen, lebendig werden zu lassen. Damit du Wut und Angst überwindest. Mit der Kraft Christi. Und ich denke, ich muss wohl tagtäglich vor Gott und den Menschen irgendwie entscheiden, wie ich wirksam sein will. Ich muss es auch echt entscheiden. Wie ist mein und dein Auftreten da draußen? Ich glaube, dass ich durch mein Auftreten da draußen mit meinem kleinen Netzwerk, was ich so lebe, im Vergleich zur großen Welt mit ihren großen Problemen, in diesem kleinen Netzwerk, da werde ich wahrscheinlich oder du auch nicht die politische Lage verändern. Selbst wenn es liebendes Handeln ist, was ich anwende. Aber du wirst als Zeuge oder Zeugin der Liebe Gottes Zeichen setzen. Kleine Zeichen, aber wichtige Zeichen. Und dadurch der Angst, die da draußen herrscht, entgegenstehen. In der Liebe ist keine Angst. Und ich bin der Überzeugung, das kann dann auch Gesellschaften verändern. Ich komme zum Ende. Am ruhigen Sonntag, in dem wir zum Tempel nach Jerusalem pilgern, am ruhigen Sonntag, da haben wir die Zeit, uns auszurichten auf unseren lebendigen Gott. Hier ist der Ort für Umkehr, für Ruhigwerden und für Ausrichtung. Ich will euch Mut machen und abschließen mit noch einem anderen Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Und für den Dienst an der Liebe oder für den Dienst der Liebe an den Menschen segne uns Gott, der die Liebe ist. Amen.